This is the Unternehmer-Jam-Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Podcast-Themen sind nur die Geister, die ich rief. Auf der Suche danach werde ich zum Meisterdetektiv. Mit dieser Line angelehnt an Dendemann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und für das heutige Thema, beziehungsweise nach meinem heutigen Real Talk-Gast, musste ich selber gar nicht lange suchen, denn er hatte mich selber angeschrieben und gefragt, ob wir nicht mal gemeinsam in meinem Podcast quatschen wollen. Und es ist Stefan Mehrert. Für all diejenigen, denen der Name jetzt nichts sagt, Stefan ist Unternehmer, Coach, ist Autor und hat schon mehrere Bücher verfasst. Und ein Buch wird sehr oft genannt hier auch in diesem Podcast. Es ist Auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer, ein Buch, welches ich selber gelesen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ein Buch, wie ich schon sagte, was sehr oft empfohlen wird hier in diesem Podcast von meinen Gästen. Und Stefan veröffentlicht jetzt ein neues Buch. Es heißt Die Schwarzgurt-Unternehmer. Darüber werden wir natürlich im Real Talk sprechen. Wir werden aber noch über ganz viele Themen rund um Unternehmer sein sprechen und gehen unter anderem der spannenden Frage auf dem Grund, was unterscheidet eigentlich einen guten Unternehmer von einem schlechten Unternehmer? Was ist überhaupt ein guter Unternehmer? Was ist ein schlechter Unternehmer? Wir gehen zudem der Frage auf dem Grund, ob man als Unternehmer geboren wird oder ob man Unternehmer sein lernen kann. Stefan erläutert, warum es zielführender ist, Verhaltens- statt Ergebnisziele zu setzen. Und Stefan verrät uns auch, was seiner Meinung nach die größten Fehler bei der Gründung sind. All diese Themenfelder rundet Stefan ab mit sehr, sehr vielen schönen Anekdoten aus seinem eigenen Unternehmer. Sein. Er selber hat eine bewegte Unternehmergeschichte vorzuweisen. Auch das wird er erzählen. Und in der Vorbereitung auf den Talk mit Stefan bin ich über ein sehr schönes Zitat von ihm gestolpert. Und es lautet: Es geht nicht darum, Erfolg zu haben, um glücklich zu sein, sondern darum, glücklich Erfolg zu haben. Es geht um den Weg und nicht das Ziel. Und genau damit steigen wir ein in den Real Talk, nämlich mit der Frage, was für ihn persönlich Erfolg bedeutet. Jetzt viel Spaß mit dem Real Talk mit Stefan.
Ich sage erstmal, was es nicht mehr ist tatsächlich, diese ganzen üblichen Ziele, Geld, Umsatz, eine gewisse Mitarbeiteranzahl und solche Dinge, die sind es definitiv nicht mehr. Für mich ist Erfolg, wenn ich mal ins ganz Kleine denke, ich arbeite ja mit Kunden, mit Unternehmern, und wenn ich denen sozusagen einen neuen Weg aufzeigen kann beim Seminar und denen in die Augen schaue, und dann merke ich in bestimmten Moment, okay, jetzt passiert was, wenn so dieses Leuchten in den Augen kommt. Dieses Leuchten ist für mich Erfolg, so im ganz Kleinen. Oder wenn ich hier in meinem Team sehe, wie so ein Teamflow-Zustand entsteht und das Team wirklich top zusammenwirkt und sich top weiterentwickelt, das ist für mich Erfolg. Und dann, wenn ich ins Größere denke, einer meiner ersten Kunden war der Andreas Nau, der war 2008 bei mir beim Seminar. Und der hat damals ein Softwareunternehmen gehabt, 13 Leute, war kurz vor der Insolvenz, wollte eigentlich schon aus dem Unternehmen raus. Und das war im Mai 2008. Und dann hat er das Jahr 2008 als das erfolgreichste der Firmengeschichte abgeschlossen. Und 2014 ist er bester Arbeitgeber Deutschlands geworden. Und sowas im Großen zu bewirken, das finde ich einfach toll. Also das gibt mir was. Geld ist dann die Folge hinten dran.
Ja, ich habe ein anderes Zitat von dir auch gelesen, das spiegelt das jetzt so ein bisschen wider, dass du unterscheidest zwischen Verhaltenszielen und Ergebniszielen. Mhm. Und offensichtlich ist es ja jetzt so, wenn ich deine Worte richtig interpretiere, dass für dich jetzt eher die Verhaltensziele im Vordergrund stehen und weniger Absolut. Die Ergebnisziele.
Ja. Also da auch zum Hintergrund, man hat da eine Untersuchung gemacht. Also es gibt ja 1000 Erfolgsbücher, die einem sagen, setz dir Ziele. Und da wird nicht zwischen Verhaltenszielen und Ergebniszielen unterschieden. Es werden meist die Ergebnisziele gemeint. Also so und so viele Millionen Umsatz oder was auch immer das Ergebnisziel sein soll. Sondern hat man mal untersucht, die besten und die schlechtesten Unternehmen, worin unterscheiden die sich und was ist das Gemeinsame? Und man kam erst mal drauf, also die besten Unternehmen waren, glaube ich, 86% oder 89%, die haben sich Ergebnisziele gesetzt. Würde man ja sagen, das spricht jetzt für Ergebnisziele. Man hat aber festgestellt, die schlechtesten, die haben sich auch zu 90% oder so Ergebnisziele gesetzt. Das heißt, da ist kein Unterschied. Und wenn man bei der Olympiade jemand fragt beispielsweise, hey, wie hast die Goldmedaille gewonnen? Dann sagt er, ich habe mir das Ziel gesetzt, die Goldmedaille zu gewinnen. Nur wenn man einen Silbermedaillengewinner und den nächsten fragt, der hat sich auch das Ziel gesetzt. Also da ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist in dem, was ich tue. Und da hat man dann festgestellt, dass von den besten Unternehmen auch über 80% haben sich Verhaltensziele gesetzt und von den schlechtesten nur um die 30%. Das heißt, bei den Verhaltenszielen ist wirklich ein Unterschied da. Und wenn ich das jetzt nochmal in Sport übertrage, zum Beispiel der Michael Phelps, der hat sich natürlich das Ziel gesetzt, die Goldmedaille, Ergebnis, klar. Aber was für ihn viel wichtiger war und was er auch visualisiert hat, der ist in Gedanken auf den Startblock gestanden. Dann hat er gehört, der Schuss kommt. Er wusste im gleichen Moment in seiner Vorstellung, springt er ins Wasser, sodass er ohne Verzögerung da reinspringt, spürt, wie er untertaucht, wie unter Wasser längst taucht und dann etwa so 21 Schläge macht, zur Wende kommt, wieder zurück und dann auf der letzten Bahn bei 200 Meter oder so, da hat er dann sich noch vorgestellt als ein Hai hinter ihm her. Das heißt, der hat sich komplett auf sein Verhalten und wirklich jeden einzelnen Schlag konzentriert. Das Gleiche, wenn ich das übertrage auf einen unternehmerischen Kontext. Ich bin ein Vertriebler, setze mir das Ziel, 5 Millionen Umsatz oder was zu bringen. Das sind die einen, das machen die Schlechten auch. Die Guten setzen sich aber noch ein Verhaltensziel, meinetwegen 20 Telefonate am Tag. Das machen die Schlechten nicht. Das macht den Unterschied.
Ja, ich mag auch immer sehr gern die Analogie zum Sport. Ich komme, also die Hörer von meinem Podcast wissen das sehr aus dem Basketball und da ist ja, weiß nicht, ob du da affin bist, aber Michael Jordan hat man ja wahrscheinlich gehört. Ja, der wird ja auch immer sehr oft zitiert und der hat etwas sehr Ähnliches gemacht, was du gerade mit Michael Phelps erzählt hast, dass ein Hai hinter ihm her schwimmt. Mhm. Michael Jordan brauchte immer den Ansporn, dass er so im Austausch mit seinem Gegner ist und die sich gegenseitig so hochschaukeln, also Trash-Talk nennt man das im Basketball oder allgemein wahrscheinlich im Sport. Mhm. Und wenn er diesen Gegner nicht hatte, also weil irgendwann war er so gefürchtet, dass eigentlich keiner mit ihm Trash-Talk machen wollte, dann hat er sich das einfach immer vorgestellt, als würden andere mit ihm Trash-Talk machen, um sich da entsprechend zu motivieren und in die Lage zu versetzen. Wie siehst du in dem Zusammenhang den Umgang mit Herausforderungen beziehungsweise mit einem möglichen, ich formuliere es mal, Scheitern, Rückschlägen, wie auch immer man das nennen möchte. Weil Michael Jordan zum Beispiel hat gesagt, wie gesagt, er gilt ja als der beste Basketballer der Welt. Mhm. Er sagt aber immer sehr gerne, weil er wird ja immer daran gemessen, hey, er hat so viele Titel gewonnen und die entscheidenden Schüsse getroffen. Für ihn war aber immer relevant die Schüsse, die er nicht getroffen hat in den entscheidenden Situation. Und ich glaube, da gibt es dann auch einen Unterschied, wie Leute mit so einer Niederlage dann erstmal umgehen, um voranzukommen. Ja.
Also insgesamt das Bild. Für mich ist Unternehmersein aus einer bestimmten Perspektive betrachtet sowas wie vorwärts scheitern. Also ich habe eine Idee, ich probiere es aus, die funktioniert natürlich nicht. Dann lerne ich da draus, ich probiere es nochmal, es funktioniert ein bisschen und so mache ich immer weiter und dann entsteht schließlich was Tolles draus. Und wenn ich jetzt mal zurückschaue in meine eigene Geschichte, ich bin ja vor über 20 Jahren mal in die Insolvenz gegangen und das war für mich auch der Startschuss, mich selbst weiterzuentwickeln und zu lernen, wie wird man eigentlich guter Unternehmer, weil ich war es ganz offensichtlich nicht. Und wenn ich jetzt rückblickend mir die Frage stelle, was war eigentlich das Wichtigste, was mir in meinem Berufsleben passiert ist, muss ich klar sagen, die Insolvenz, weil ohne die Insolvenz wäre alles, was jetzt danach kam, nicht entstanden. Von daher, dieses Scheitern ist unglaublich wichtig und positiv, auch wenn man vielleicht in der Situation des Scheiterns das so nicht ganz akzeptieren kann. Also wenn mir damals 2003 jemand gesagt hat, das ist jetzt das Beste, was dir in deinem Berufsleben passieren wird, hätte ich auch gesagt, du hast eine Vollmeise. Also das ist manchmal schwer, das in dem Moment anzunehmen, aber rückblickend ist es tatsächlich ganz oft so, im Scheitern liegt der Keim für den Erfolg.
Ja, und du bist ja jetzt schon jahrelang erfolgreicher Coach. Mhm. Hast du da auch öfters mit Unternehmern zu tun, die so an so einer Schwelle sind, also die selber das Gefühl haben, hey, ich bin irgendwie gescheitert, ich komme da nicht weiter? Und verhilfst du denen dazu, über so eine Schwelle hinwegzukommen? Und auch anders gefragt, hast du irgendwie erkannt im Laufe der Zeit, woran es liegt, dass vielleicht Menschen eher aufgeben und andere nicht? Also ich wurde es selber neulich gefragt. Also wie entwickelt man Resilienz, ist ja so das Zauberwort heute auch zutage.
Ja, also wie entwickelt man Resilienz? Das lässt sich für mich relativ einfach formulieren. Das ist eine Art von Training. Also ich kann lernen, mit bestimmten Situationen auf die eine oder auf die andere Art und Weise umzugehen. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt Die Schwarzgurt-Unternehmer, und Schwarzgurt werde ich auch nur durch Training. Das ist die Idee dahinter, ein Unternehmer, der sozusagen im trainierten Zustand ist. Also wie lerne ich mit solchen Situationen umzugehen? Und am Anfang ist es sicherlich schwer, also wenn ich zurückdenke, ich habe schon dreiviertel Jahr mindestens gebraucht, um zu lernen, mit meiner Insolvenz umzugehen. Heute ist es viel einfacher und da will ich ein Beispiel von Mitgesellschafter von mir, dem Andreas Müller, bringen. Der hat ein Unternehmen und zwar macht der Messen für Luxustourismus. Und als jetzt dann Corona kam, gut, Luxustourismus fand nicht mehr statt, Messen fand nicht mehr statt. Und der wollte, ich glaube, 11., 12. März oder wann in Österreich, in Wien, eine Messe machen. Und dann hat der Kanzler Kurz damals gesagt, am 9., also zwei Tage vorher, finden keine Messen mehr statt. Das heißt, innerhalb von einer Ansage ist sein Jahresumsatz von 4 Millionen auf 0 Millionen runtergegangen. Und er hat 40 Mitarbeiter hinten dran gehabt. Und ich glaube, die meisten Unternehmer hätten in so einer Situation leichte Schnappatmung gekriegt, beziehungsweise haben ihre Corona-Schnappatmung gekriegt. Und ich habe eine Stunde später, nachdem er das mitgekriegt hat, habe ich mit ihm telefoniert und er sagte zu mir, du Stefan, weißt du, ich freue mich richtig auf die Zeit, die jetzt kommt. Ich dachte mir, okay, das ist spannend. Und dann sagte er, jetzt kann ich endlich das, was ich bei Unternehmercoach die ganze Zeit trainiert habe, mal richtig ausspielen und anwenden. Und das ist sozusagen dann der trainierte Unternehmer. Das hätte er vor 20 Jahren never hingekriegt. Also da muss ich wirklich mit mir üben und arbeiten, um mit solchen Rückschlägen immer besser zu lernen, umzugehen und die dann ins Positive zu wenden.
Okay, du hattest gerade gesagt, er hat sich gefreut, dass er das Gelernte von Unternehmercoach anwenden kann. Was genau bietest du für Seminare an?
Okay, das sind eine ganze Reihe von Seminaren. Es geht los bei einem Begleitseminar zu meinem Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das dürften wahrscheinlich relativ viele von deinen Hörern auch kennen. Es ist ein Bestseller, jetzt in der 23. Auflage, glaube ich, seit 2008 raus. Da geht es vor allen Dingen erstmal um die eigene Unternehmerrolle. Wer bin ich als Unternehmer? Um die Unterscheidung zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer. Wie gehe ich mit mir um? Wie finde ich raus, was eigentlich mein Ziel ist? Also das sind erstmal die Themen. Da gibt es ein Einstiegsseminar dazu. Das ist aber nicht praktisch eine Kopie des Buchs, sondern die Fortsetzung des Buchs, also die Vertiefung des Buchs. Weil nochmal das gleiche Vorlesen im Seminar, was im Buch drin steht, finde ich langweilig. Also für alle, die das Buch kennen, dann der Next Step. Da passiert bei den Teilnehmern unglaublich viel, weil viele, die kommen, die sind tatsächlich in, ich nenne es mal in so einem Stuck State, wo sie ja nicht mehr wissen, okay, was sind jetzt eigentlich die nächsten Schritte? Es bündeln sich eine ganze Menge an Problemen, angefangen von viel zu viel Arbeit über viel zu wenig Gewinn, Probleme mit der Familie, weil keine Zeit mit der Familie und so weiter und so weiter. Also all diese Probleme bündeln sich und da schaffen wir in der Regel innerhalb von 3 Tagen Lösungen, um dort rauszukommen. Und das ist sozusagen der erste Schritt meistens, mit dem die Leute zu uns kommen. Dann haben wir Strategieseminare, wir haben Führungsseminare, also eine ganze Menge an Detailseminaren. Und für mich das Wichtigste tatsächlich, und das verweist wieder auf dieses Thema Schwarzgott-Unternehmer, wir haben 2-jähriges Unternehmertraining. Und da geht es wirklich darum, wie werde ich Unternehmer? Weil ein Buch lesen ist schön, aber das wirklich zu trainieren ist ein Unterschied. Also ich kann ein Buch über Basketball lesen, dann weiß ich, okay, der Ball muss in den Korb, aber ich kann ihn halt noch nicht in den Korb bringen. Dazu muss ich trainieren. Und das passiert in dem 2-jährigen Unternehmertraining. Das so mal in Kürze die Spannbreite. Ich könnte auch eine Stunde drüber erzählen, aber es soll ja jetzt nicht die reine Werbeveranstaltung sein.
Ja, aber da können wir gerne noch tiefer einsteigen, auch in die Inhalte deines Buches. Magst du vielleicht ganz kurz, weil du es nochmal einen Sprung zurück, weil du selber angesprochen hattest. Und das muss, glaube ich, auch vielen verständlich sein, weil du hattest, glaube ich, auch, es ist definiert in deinem Buch als Erfolgsgeheimnis, die Unterscheidung zwischen Unternehmeraufgaben, Managementaufgaben und Fachkraftaufgaben. Absolut. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, für die Hörer, die es jetzt vielleicht nicht kennen, wo die Unterscheidung ist und warum es so wichtig ist, diese Unterscheidung zu treffen?
Okay, also in der Regel, wenn ein Unternehmen gegründet wird, wird es gegründet von einer Fachkraft. Also beispielsweise, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, war ich Fachkraftprogrammierer. So, als Programmierer habe ich gute Programme geschrieben, die waren okay. Und ich habe dann irgendwann auch gelernt, die zu verkaufen. Das war dann auch okay. Dann kamen die ersten Mitarbeiter und ich habe halt weiter programmiert, weil das konnte ich gut und ich habe dann auch weiter verkauft, weil das konnte ich dann auch irgendwann gut. Und dann kamen noch mehr Mitarbeiter und ich habe weiter programmiert und weiter verkauft. Und was die anderen getrieben haben, keine Ahnung, ehrlicherweise. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Größenordnung kommen neue Aufgaben ins Spiel. Das sind einmal Managementaufgaben. Da geht es darum, die richtigen Leute zu finden, die zu qualifizieren, Systeme zu schaffen, Projektmanagement und all diese Themen. Und dann kommen noch eine Unternehmeraufgaben ins Spiel. Da geht es sozusagen um die große Vision hinter dem Unternehmen. Es geht um die Strategie, es geht um die Kultur, dafür zu sorgen, dass die Manager auch Ergebnisse erzeugen. Also es sind 3 komplett unterschiedliche Tätigkeiten. Und ich habe damals, ich kannte diese 3 Rollen nicht wirklich mit dem Ergebnis, ich habe halt nur Fachkraftaufgaben gemacht, weil ich das gut konnte. Die anderen Rollen waren einfach verwaist. So, das geht gut, wenn ich allein zu 2, zu dritt bin, funktioniert das super. Wenn ich zu 10, zu 15, zu 20 bin, funktioniert das gar nicht mehr. So, und dann entstehen die Probleme, die Mitarbeiter machen das, was sie glauben, was sie denken, was das Beste ist, ist aber nicht das Beste. Der eine macht dies, der andere macht's gegen. Teil, es entsteht ein Vollchaos. Irgendeiner muss das Vollchaos ausbügeln, das ist im Zweifel der Unternehmer. Dadurch entsteht mehr Arbeitszeit, bin ich irgendwann mal bei 80 Stunden in der Woche. Dadurch crasht dann irgendwann mal meine Beziehung hinten dran und damit entstehen die ganzen Folgeprobleme. So, ab dem Moment, wo ich weiß, es gibt diese 3 Rollen und ich brauche diese Unternehmerrolle, dann stelle ich mir so ab 2, 3, 4 Mitarbeitern immer mehr die Frage, okay, wie kriege ich jetzt meine Fachkraftaufgaben los, damit ich die Unternehmeraufgaben machen kann. Also nicht gleich von 0 auf 100, klar, sondern immer schrittweise. Aber dass ich mich halt darum kümmere, okay, welche Kultur haben wir denn eigentlich? Wie wollen wir zusammenwirken? Am Anfang sicherlich auch noch die Managementaufgaben. Also all das ist extrem wichtig und dazu brauche ich die Unterscheidung im Kopf. Und in Wahrheit sind meines Erachtens nach die meisten Unternehmer gar keine Unternehmer, sondern Selbstständige. Und Selbstständige ist in Wahrheit eine Fachkraft, die halt gerade mal ein Unternehmen hat. Ein Unternehmer ist einer, der im Extremfall nur noch Unternehmeraufgaben ausführt, klappt aber erst ab einer bestimmten Größe und vorher nähert man sich dem an.
Und da scheitern ja, glaube ich, viele im Kopf, so die an dieser Schwelle sind, die du gerade mal so mit 4 Mitarbeitern oder so benannt hast. Ich erlebe das häufig auch in Gesprächen, gerade die noch in dieser Fachkraftrolle drin sind, denken ja immer, ich bin da eigentlich nicht zu ersetzen. Ne? Ich gebe das nicht ab, weil das kann kein anderer so gut wie ich. Erlebst du das auch häufig, das so als eigene Hürde, dass nicht abzugeben?
Also, es gibt ganz unterschiedliche Hürden, die du genannt hast, ist sicherlich eine davon. Und die Aufgabe ist dann, stell bessere Leute ein. Also
ja.
Dann muss ich mich spätestens anfangen, drum zu kümmern, wie finde ich denn die besseren Leute? Und dann muss ich mich anfangen, drum zu kümmern, welche Kultur haben wir denn eigentlich? Weil die Kultur zieht die besseren Leute an. So, das heißt, ich muss ab einem bestimmten Punkt anfangen mit den Unternehmeraufgaben. Und meine Vorstellung ist, je früher, desto besser. Weil wenn ich erst anfange, wenn ich 10, 12 Leute habe, dann habe ich in der Regel schon 60, 80 Stunden in der Woche auf der Uhr. Und dann sich noch die Zeit rauszuschneiden, Unternehmeraufgaben zu machen, ist halt schwer. Während wenn ich bei 40, 50 Stunden bin, dann kriege ich das noch ganz gut hin. Also dieses, ich kann es selbst besser, ist ein Thema. Dann ist sicherlich ein Thema, den meisten Selbstständigen macht es ja auch Spaß. Also mir hat damals Programmieren Spaß gemacht. Und wenn ich mir überlege, ich hätte dann Strategie entwickeln sollen, ich hatte keine Ahnung von Strategie, also habe ich es versucht zu vermeiden und bin dann außen rum gelaufen. Und es hätte mir wahrscheinlich am Anfang auch keinen Spaß gemacht, weil ich keine Ahnung hätte, wäre kein Ergebnis rausgekommen. Das heißt, letzten Endes ist diese Aufgabe, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden, ist ein kompletter Berufswechsel. Und ich muss lernen, eine ganze Reihe von neuen Tätigkeiten, wie Strategie entwickeln, wie führen, wie Kultur entwickeln und so weiter. Ich muss lernen, das auszuführen. Und das braucht Zeit. Und am Anfang, wie immer, wenn ich was Neues lerne, auch ein bisschen Biss.
Das heißt aber, du hast ja die Unterscheidung getroffen zwischen Selbstständigen und Unternehmern. In deine Workshops, Seminare und so weiter, da kommen aber auch schon Selbstständige rein. Also man muss jetzt nicht erst eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern haben.
Also die Mitarbeiteranzahl schwankt. Also ich würde mal sagen, das sind etwa 12, 13%, die unterhalb von 3 Mitarbeitern haben. Dann der Großteil, etwa 75%, sind 3 bis 50 Mitarbeiter. Und dann die anderen 12, 13% sind 50 und mehr Mitarbeiter. Also Hauptzielgruppe 3 bis 50 Mitarbeiter.
Ja, und du hattest jetzt schon mehrfach hier angesprochen, was ich sehr schön finde, weil du da offensichtlich einen großen Fokuswert drauf legst, Kultur, Unternehmenskultur. Ja. Das ist sehr wichtig, eine große oder wesentliche Aufgabe eines Unternehmers ist, diese Kultur zu schaffen. Und du hattest ja auch von Teamflow schon gesprochen.
Ja.
Und ich hatte da auch wiederum ein Zitat von dir gelesen, ich weiß nicht, ob das in deinem neuen Buch drin ist, dass es erstmal für sich selber wichtig ist, in den Flow-Zustand gekommen, damit man überhaupt ein Team-Flow entstehen kann. Kannst du das mal erläutern, was bedeutet das genau, selber in den Flow-Zustand zu kommen?
Also ich glaube, in Flow-Zustand, das kennen die meisten irgendwoher. Die einen vom Basketballspielen, da kennst du wahrscheinlich einen Flow-Zustand. Die nächsten kennen es vom Spieleabend, die nächsten kennen es, wenn sie anfangen zu programmieren. Also in so ein Flow-Zustand, dass ich denke, okay, ich bin jetzt am Maximum meiner Leistungsfähigkeit. Also ich rufe eher 105% als 100% ab. Ich bin gleichzeitig im Zustand der Freude unterwegs und ich lerne dabei auch noch unglaublich viel und ich werde besser. Das ist so mal ganz platt beschrieben, der Flow-Zustand. Und diesen Zustand, den kann ich in jeder Tätigkeit mir schaffen. Das ist jetzt nicht meine Erkenntnis, sondern kommt von so einem Ungarn mit einem ziemlich unaussprechlichen Namen. Mihaly Csikszentmihalyi heißt der Kerl. Und der hat seit über 30 Jahren das Konzept des Flow erforscht. Und das sind 8 verschiedene Einflussfaktoren, auf die ich, die ich jeweils beeinflussen kann, um die Wahrscheinlichkeit vom Flow-Zustand zu erhöhen. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Selbstständigen zurück. Wenn der jetzt im Programmieren Flow erlebt, dann ist es schön für ihn. Nur dann wird er nie Unternehmer werden, weil er wird am Anfang während der Strategieentwicklung oder während der Arbeit an der Kultur kein Flow erleben, weil er weiß gar nicht, wie er das hinkriegt. So, und in dem Moment, wo ich beginne, das zu lernen, dass ich plötzlich in der Führung Flow erlebe, in der Kulturentwicklung Flow erlebe und nicht wie ganz viele Unternehmer Führung denken, ah, das nervige Zeugs mit den Mitarbeitern, die sowieso nicht das tun, was ich will, da werde ich keinen Flow erleben in dieser Haltung. Das heißt, dass seine Haltung verändern, seine Fähigkeit verändern, das ist so der Schlüssel, um für sich selbst erstmal Flow zu erzeugen und damit als Vorbild auch für seine Mitarbeiter zu wirken und dann ins ganze Team letzten Endes Flow reinzubringen.
Ja, Dann in deinem neuen Buch geht es ja auch so ein bisschen darum, oder vielleicht steht es auch im Zentrum, was ich sehr spannend fand, weil es ja auch schon fast eine philosophische Frage ist, um einen guten und einen schlechten Unternehmer. Und magst du die Unterscheidung vielleicht mal darstellen? Also, was ist für dich ein guter und was ist ein schlechter Unternehmer?
Okay. Ich würde sogar drei Arten von Unternehmern unterscheiden. Fangen wir mal mit der allerersten an. Das sind diejenigen, die einfach anfangen, Unternehmer zu sein, machen die meisten, aber die dann in dieser selbstständigen Tätigkeit drinbleiben und sich nicht weiterentwickeln. Kommen dann irgendwann mal in eine Situation, dass sie von allen möglichen Problemen erschlagen werden. Das ist so die unglücklichste Situation, die unglücklichste Art, Unternehmer zu sein. Dann gibt es die nächste Art, und das sind die, die anfangen, sich Ziele zu setzen. Meistens sind es irgendwelche Umsatzziele, es sind Mitarbeitergrößenziele, Statusziele, Porsche-Ziele oder wie auch immer man diese ganzen Ziele beschreiben will. In letzter Instanz sind es immer Ego-Ziele. So, und diese Ego-Ziele, die haben eine Konsequenz, weil wir ziehen Menschen in unser Leben, die ähnlich sind wie wir. Heißt, ich werde dann zwangsläufig auf Kunden treffen, die auch Ego-Ziele haben. So auf einmal sind wir dauernd in irgendwelchen Preisverhandlungen unterwegs. Ich werde auf Mitarbeiter treffen, die auch nur Ego-Ziele haben. Also sind wir die ganze Zeit in Gehaltsverhandlungen unterwegs. Das heißt, durch meine Art zu denken, erschaffe ich mir die Konflikte um mich herum selbst. Also ein Extremfall sicherlich ist dieser Ex-Präsident, der jetzt gerade wiedergewählt werden will in den USA. Das dreht sich nur um sich selbst. Und er hat eine unglaubliche Menge an Konflikten um sich rum, genau deshalb, weil er sich nur um sich selbst dreht. Und die anderen zeigen ihm halt die Grenzen oder versuchen ihm die Grenzen zu zeigen. Und das halte ich für eine schlechte Art, Unternehmer zu sein. Weil ich schaffe mir Konflikte, ich werde damit nie einen Teamflow hinkriegen, ich werde nie eine gute Beziehung zu meinen Kunden hinkriegen. Und wenn ich es mal zufälligerweise erzeug, mache ich es mir über meine Haltung, möglichst viel Kohle rauszuziehen und meinen Porsche zu finanzieren, auch wieder kaputt. So, und dann die dritte Art, das ist der Unternehmer, der sich die Frage stellt, was kann ich eigentlich beitragen? Was kann ich beitragen, um meinen Kunden zu helfen, um ein besseres Leben für meine Kunden zu bewirken? Was kann ich beitragen, damit sich meine Mitarbeiter maximal entwickeln, dass die wirklich Freude an der Arbeit haben, dass die in so eine Art Teamflow-Zustand kommen? Also das haben wir jetzt auch noch nicht genauer erklärt. So deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 bei der Weltmeisterschaft, so diesen Zustand, wenn das mein Team hinkriegt, dann kommen da hinten raus auch immer geile Ergebnisse raus und es macht allen Spaß. So wenn der Unternehmer darüber nachdenkt, was kann ich beitragen, ab dem Moment dreht sich alles. Weil wenn der Kunde spürt, okay, ich will wirklich was beitragen, ich will ihm wirklich helfen, dann hat er von sich aus gar keine Lust mehr auf Preisverhandlungen oder wenn, dann nur noch ganz am Rande, sondern er will zusammenarbeiten. Mitarbeiter, wenn die spüren, hey, es geht dem Chef wirklich um meine Entwicklung und dass es mir auch gut geht bei der Arbeit, dann wird er das Ganze versuchen zurückzugeben. Plötzlich bin ich in einer ganz anderen Situation. Das ist so die grobe Unterscheidung zwischen diesen drei Arten von Unternehmern.
Ja, es ist eine mega spannende Analogie, fällt mir gerade ein. Ich bin ja mit diesem Podcast und auch in meiner Beratungstätigkeit auch sehr Franchise getrieben. Mhm. Und es hören auch viele Franchise-Geber diesen Podcast. Ja, und da geht es auch immer um die Frage, was ist ein gutes Franchise-System, was ist ein schlechtes Franchise-System und wie werde ich ein gutes Franchise-System und so weiter. Und da ist ja eigentlich genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich nach außen suggeriere, es geht immer nur um Kohle verdienen, materielle Ziele und so weiter, dann ziehe ich natürlich auch genau nur diese Franchise-Nehmer an. Bei denen dreht sich auch alles darum. Und sobald man mal irgendwie, warum auch immer, nicht genau in diesen Bereich reinkommt, hat man direkt einen Konflikt. Und eigentlich, weil auch da rede ich mir den Mund immer fusselig, wenn ich mit jungen Franchise-Systemen spreche oder auch mit etablierten Franchise-Systemen, zu sagen, pass mal auf, du musst ein System schaffen, wo du deinen Franchise-Nehmern auch nicht nur das Gefühl vermittelst, sondern weil es auch tatsächlich so ist, sie besser zu machen durch das ganze Franchise-System. Mhm. Weil das muss doch eigentlich das Ziel sein. Es muss doch eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Und du hattest ja auch mal einen kurzen Ausflug, so nennst du mal, in die Franchise-Branche gemacht, zumindest mit einem Buch. Ja. Du hast doch ein Buch geschrieben, auf dem Weg zum erfolgreichen Franchise-Geber. Was ich, muss ich gestehen, nicht gelesen habe. Mhm. Was war da so die Quintessenz für dich? Was macht einen guten Franchise-Geber aus? Kannst du das sagen?
Ah, okay. Also erstmal, was macht einen guten Franchise-Geber aus? Und dann komme ich zum Buch. Also guter Franchise-Geber würde ich dich tatsächlich stark unterstützen, indem ein Franchise-Geber versucht, seine Franchise-Nehmer erfolgreich zu machen. Die wiederum versuchen, ihre Mitarbeiter und die wiederum die Endkunden erfolgreich zu machen. Also wir agieren aus einer Haltung des Gebens raus und versuchen das in der ganzen Kette durchzuziehen. Dann wird das System erfolgreich oder hat es eine gute Voraussetzung, erfolgreich zu werden. Ein Hinweis vielleicht, es ist ja nicht so, dass die jetzt nur auf sich selbst und auf die Kohle achten, dass die komplett unerfolgreich sind. Also ich meine, das sind schon auch ein paar Milliardäre, die auf, ich sag mal, sehr unfeine Art und Weise Milliardäre geworden sind. Also das funktioniert schon auch. Nur glaube ich, auf diesem Weg wird man sicherlich nicht glücklich und erfüllt, weil dieser Weg ist voller Streits und Auseinandersetzungen. Also das ganz klar. So, und jetzt kommen wir zum Buch zurück. Das Buch Der Weg zum erfolgreichen Franchise-Geber, das hat damals folgenden Hintergrund gehabt. Das hatte ich 2006 geschrieben und da hatte ich ja noch mein Softwareunternehmen, also mein zweites Softwareunternehmen. Und das wiederum hat ein spezialisiertes Intranet für Franchise-Systeme hergestellt. Das heißt, da konnte man ein Betriebshandbuch ausspielen und dann hat der Franchise-Nehmer nur die Änderungen gesehen und musste die dann entsprechend akzeptieren, sodass der Franchise-Geber wusste, okay, das ist gesehen worden. Es gab Zahlensystem zum Betriebsvergleich und Auswertungen und solche Themen waren dort abgebildet und es gab 2006 kein vergleichbares System. So. Und da war meine Frage, wie komme ich eigentlich in den Franchise-Markt rein? Und dann kam die Idee, du schreibst ein Booklet über Franchise-Systeme. Das war dann der Weg zum erfolgreichen Franchise-Geber. Vorne dran war halt über Franchising einiges. Und die letzten 4 Seiten ging es um diese Software, die sich danach verkauft hat wie geschnitten Brot. Also das hat funktioniert. Es war aber eher sozusagen ein Trojaner, um eine Software zu verkaufen. Von daher würde ich das Buch, das nenne ich heute auch gar nicht mehr und bewerbe ich auch nicht mehr wirklich. Also ich glaube, es gibt es noch antiquarisch, keine Ahnung, wie gerade der Stand ist.
Aber guter Marketing-Tipp auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe mir in Vorbereitung, ich habe noch eine weitere Vorbereitung gemacht und weil ja viele Leute dich beziehungsweise dein Buch genannt haben, habe ich diese Leute gefragt, ob die nicht irgendwie Fragen an dich haben, damit ich nicht nur die Fragen stelle. Und ich würde jetzt mal eine Frage einwerfen, weil die passt, glaube ich, ganz gut. Nämlich die Frage, warum du nicht in der IT-Branche geblieben bist und sind zwei Fragen in einer Frage, was dir am Coaching speziell so Spaß macht.
Ah, okay. Also ich bin ja mit meiner ersten IT-Firma, die habe ich 97 gegründet, 2003 in die Insolvenz, nachdem ich Investoren drin hatte und alles. Danach habe ich ein zweites IT-Unternehmen gegründet, das dann auch mit diesem Franchise-Intranet und so zugange war. Zeitgleich habe ich aber 2003 angefangen zu lernen, wie wird man eigentlich guter Unternehmer? Und das war damals ziemlich manisch bei mir. Also ich habe so 100 bis 150 Bücher im Jahr dazu gelesen. Ich habe etwa 10 Seminare pro Jahr dazu besucht. Ich habe mir einen Coach genommen. Ich habe mit jedem erfolgreichen Unternehmer gesprochen, einfach um es zu lernen. Und dann kamen plötzlich 2004 so Unternehmer zu mir und sagten, hey, kannst du mir mal mit meinem Unternehmen helfen? Und ich dachte mir im ersten Moment, was wollen die von mir? Ich bin ja gerade erst pleite gegangen. Und dann sagten die zu mir, ja, ich werde demnächst pleite gehen. Du hast mir eine Erfahrung voraus. Dachte ich mir, okay, interessante Sichtweise. Und dann habe ich mich einen Tag mit denen einfach so aus Spaß an der Freude hingesetzt, konnte denen helfen und das Unternehmen gibt's heute immer noch. Und ja, es hat Spaß gemacht und die haben dann gesagt, hey, da gibt's einen, der hilft dir. Und ein paar Wochen später kam noch ein Unternehmer, dem habe ich auch geholfen, hat auch Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, da hängt mein Herz wesentlich stärker dran als an der Software. Und dann habe ich 2007 eben beschlossen, mein zweites Unternehmen zu verkaufen. Und mich dann ins Coaching-Business zu gehen, wobei ich allerdings an der Stelle sagen muss, ich selbst bin gar kein Coach. Also ich bin Unternehmer. Wir sind bei Unternehmercoach ein Unternehmen. Wir haben 18 interne Mitarbeiter und 25, 26 Coaches, wobei die Coaches auch selbst alle wiederum Unternehmer sind, weil ich glaube, nur mit einer unternehmerischen Erfahrung können wir den Leuten auch helfen. Ich halte Seminare, ich gebe Trainings, aber Einzelcoachings machen meine Coaches.
Okay, und das macht ihr seit 2007, hast du gerade gesagt, 2008?
Also 2007, ja.
Ja, Könntest du deine größte Herausforderung benennen, jetzt seit 2007 mit deinem Coaching-Unternehmen? Was war so die größte Herausforderung, die du bisher zu meistern hattest?
Also ehrlicherweise, es gab nicht so die Riesenherausforderungen, weil wenn man sich mal die Umsatzkurve anguckt, die geht relativ stetig nach oben. Also da gab es nicht so diese Schwierigkeiten. Was sicherlich eine Herausforderung war, ich habe dann 2014, also 2012 kam ich auf die Idee, Richard Prenzen nach Deutschland einzuladen. Und Richard Prenzen ist nun dann Milliardär mit 400 Unternehmen. Und Unternehmercoach war damals ich, anderthalb Mitarbeiter und fünf Coaches, also relativ klein. Und das heißt, es war ein bisschen Verwegendes zu tun. Wir haben dann dreiviertel Jahr gebraucht, dann haben wir die Zusage von ihm gekriegt und haben uns dann vorgenommen, eine Veranstaltung mit 3000 Teilnehmern zu machen im März 2014. Und da würde ich sagen, das war eine leichte Überforderung des Systems, weil wir waren gar nicht darauf vorbereitet, überhaupt so eine Riesenveranstaltung zu machen. Am Ende waren es 1300 Leute. Es war eine geile Veranstaltung. Es war super, mit Richard Prenzen mich auszutauschen. Nur auf der finanziellen Seite, da breite ich gerne den Mantel des Schweigens zu. Das war jetzt nicht so toll. Aber es war ein geiles Erlebnis. Von daher, das war so ein finanzieller Rückschlag. Und wenn ich über Herausforderungen nachdenke, ich finde tatsächlich das, was aktuell passiert, finde ich eine unglaublich große und zugleich spannende und chancenreiche Herausforderung mit diesen ganzen KI-Zeugs, also künstliche Intelligenz, weil ich glaube, das wird so ungefähr alles umwälzen. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns gibt es so einen Kurs, wie man lernt sein, also ein Online-Kurs, wie man lernt, seine Gewohnheiten weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, die eigenen Gewohnheiten sind die Basis für alles. Deswegen halte ich es für eine Grundlage als Unternehmer. So, und da haben wir jetzt gerade so ein Beta drin, und zwar so ein KI-Gewohnheiten-Coach. Also dem kann ich dann beispielsweise sagen, ich versuche morgens gerade zu meditieren, will das jeden Tag 20 Minuten schaffen, schafft es aber nur dreimal in der Woche. Was kann ich tun? So, und dann gibt's halt irgendwelche Antworten. Beispielsweise meditiere an den Tagen, wo du es nicht schaffst, meditiere da wenigstens eine Minute, um in der Regelmäßigkeit drin zu bleiben, beispielsweise. Mhm. So, und da haben wir die KI halt genutzt für so ein spezifisches Thema Gewohnheiten. Und ich glaube, an den Stellen lässt sich's ganz gut einsetzen. Auch an den Dingen, wie baue ich einen Sales Funnel auf? Da würde ich nie mehr irgendeinen Kurs machen, sondern immer eine KI fragen, die erklärt es mir viel besser. Also da glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass es für viele Dinge, die wir aktuell jetzt machen, auch eine Herausforderung sein wird, was nachher in so einer Art Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, wobei nicht klar ist, was ist jetzt eigentlich der größere Teil, was ist der kleinere, aber das wird eine Herausforderung sein, die uns die nächsten Jahre sicherlich sehr beschäftigen wird, wo ich auch Bock zu habe und gut, natürlich auch mit meinem IT-Background, der ist ein bisschen eingerostet, aber immerhin da habe ich natürlich auch eine gewisse Grundlage zu.
Ja, wenn wir noch über ein Thema Herausforderung und Gründung bleiben, ich habe von dir den Satz gelesen, rückblickend passieren die meisten Fehler bei der Gründung. Kannst du so 4, 5 typische Gründungsfehler mal nennen, die dir immer wieder begegnen?
Der erste Fehler, das widerspricht jetzt aber dem, was die meisten Banken einem sagen. Der erste Fehler ist, nicht anzufangen. Ich kenne so viele Leute, die sitzen ein Jahr lang, 2 Jahre, 5 Jahre lang in ihrer Kammer und versuchen, den perfekten Businessplan zu machen. Sobald der erste Kundenkontakt da ist, ist der sowieso für die Tonne. Also sich ein paar Gedanken zu machen und grob mal durchrechnen, aber das geht innerhalb von einer Woche max, dann habe ich zumindest mal eine Idee. Dann anfangen ist das Beste, weil dann mache ich Erfahrungen mit dem Kunden. Also wirklich rausgehen, Erfahrungen machen, halte ich für einen zentralen Schlüssel. Dann das Nächste, klar, Risiko begrenzen. Das habe ich damals sicherlich falsch gemacht bei meiner Insolvenz. Heute würde ich von vornherein, wenn ich was Neues gründe, sagen, okay, ich gebe mir einen bestimmten Betrag X, den ich investiere, meinetwegen die 25.000 für eine GmbH und einen bestimmten Zeitraum von meinetwegen 4 Monaten. Und nach 4 Monaten muss da irgendwie Geld raussprudeln. Sonst ist das Ding gescheitert. So, jetzt habe ich natürlich vor dem Hintergrund meiner Insolvenz eine gewisse Härte gelernt. Und diese Härte heißt, wenn das nach 4 Monaten, also exakt 4 Monaten, noch kein Ergebnis ist, dann würde ich heute aufhören. Also ich warte nicht 4 Monate und einen Tag, sondern nach 4 Monaten ist Schluss. Ich gebe auch nicht zu den 25.000 nochmal 5.000 obendrauf, damit es vielleicht doch noch klappt. Das ist Prinzip Hoffnung und verzögert das Ganze ins Unendliche. Deswegen würde ich von vornherein klares Limit setzen, Zeit, Geld, wie viel setze ich maximal ein? Und das Interessante ist, in dem Moment, wo man das macht, fängt man an, ganz anders zu agieren, weil ich bin wesentlich fokussierter, weil ich weiß, hier kommt die Deadline und wenn ich bis da nicht hingekriegt habe, dann geht die Schranke runter. Also da klar Grenze setzen und auch später nie eigenes Geld über diese Risikoschwelle raus zu investieren. Ich erlebe es so oft, es funktioniert nicht, dann tut man sein letztes Geld rein, dann kommt das Häuschen rein, dann kommt noch irgendwie das Häuschen von der Oma rein und am Ende scheitert es doch. Also never. Also wirklich klare Begrenzung halte ich für einen Schlüssel. Dann nächster wichtiger Punkt ist, für mich ist Unternehmer sein ganz klar ein ganz wesentlicher Teil Reflexion, sich permanent selbst zu reflektieren, zu lernen, weil am Anfang macht man Fehler und damit man die später nicht nochmal macht, muss man halt reflektiert haben. Und wenn man das idealerweise mit irgendeiner Art von Mentor oder Unternehmercoach oder was auch immer macht, der Erfahrung mit reinbringt, Berater, ist super hilfreich, weil es geht schneller und ich muss auch nicht jeden Fehler selbst machen. Also es gibt schon andere, die haben den Fehler gemacht. Brauche ich ja kein zweites Mal machen. Also das sind so die wichtigsten Punkte. Vielleicht noch einer, sich ein Umfeld zu schaffen aus anderen Unternehmern. Jetzt nicht nur Gründern, sondern da sollten auch der ein oder andere Erfahrene dabei sein, um sich mit denen regelmäßig auszutauschen.
Ja, kommt direkt noch eine Frage wieder von einem Hörer. Passt hier ganz gut rein. Welches Geschäft in welcher Branche würdest du mit deinem heutigen Wissen und mit deiner heutigen Erfahrung gründen?
Das hat, glaube ich, weniger mit dem Wissen und Erfahrung zu tun, sondern das hat was mit der Leidenschaft zu tun. Und meine Leidenschaft ist jetzt nun mal, Unternehmern zu helfen. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren habe ich ein Angebot auf den Tisch gekriegt. Da wollten Amerikaner, wollten meine Firma kaufen. Das war auch nicht ganz wenig Geld, was er geboten hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt mit dem Geld? Du bist noch jung. Gründest wahrscheinlich nochmal eine Firma. Was für eine Firma würdest du denn machen? Und dann kam ich drauf, naja, die wird so aussehen wie Unternehmercoach. Mir gedacht, wieso verkaufst du sie dann? Also von daher war dann ziemlich schnell entschieden, dass ich nicht verkaufen werde. Und das ist auch die Antwort auf die Frage. Ich würde wieder was in diesem Bereich machen, wie jetzt auch, weil da einfach meine Leidenschaft dran hängt. Die Frage, wo man anfangen kann, ich würde nicht über die Chancen großartig nachdenken. Also sicherlich, ich würde nicht irgendwie, ich sag mal jetzt, einen Buchhandelsladen in einer toten Innenstadt würde ich jetzt nicht aufmachen. Klar, also eine gewisse Chance sollte schon da sein, aber es gibt so viele Chancen. Und wenn dann noch die Leidenschaft dazukommt, dann ist die Chance relativ hoch, dass es funktioniert.
Ja, coole Antwort. Dann lass uns doch mal über dein neues Buch vielleicht nochmal sprechen. Schwarzgott-Unternehmer. Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen deine Leidenschaft zum Kampfsport mit drinne in dem Titel. Mhm. Da kommt nämlich jetzt die dritte Frage, die ich noch habe von einem Hörer für dich. Die Frage, bevor wir auf dein Buch eingehen, wie bist du generell zum Kampfsport gekommen?
Okay. Ich wollte eigentlich schon als Jugendlicher immer mal im Bereich Kampfsport was machen. Hab da auch angefangen als Jugendlicher tatsächlich. Nur als Jugendlicher war ich jetzt nicht so, wie sich die Eltern einen Jugendlichen wünschen. Sprich, ich habe ziemlich viel gesoffen damals. Und das heißt, beim Kampfsport war meine Reaktionsgeschwindigkeit nicht die beste. Mit anderen Worten, es tat ziemlich weh. Also war ich nach 2 Monaten nicht mehr dabei. Das war nichts für mich. Dann habe ich so mit Ende 20, 30 roundabout, habe ich aufgehört mit Trinken. Da habe ich mir dann gedacht, ach, eigentlich hat's immer noch Lust auf Kampfsport, aber jetzt bist du ja zu alt. Und mit 50 habe ich mir gedacht, was für ein scheiß Glaubenssatz ist das denn? Und habe angefangen. So, und mit 57 habe ich dann einen schwarzen Gürtel gemacht. Also ja, von daher, ich wollte es eigentlich schon immer und musste erst mal über 2 Hürden, einmal den Alkoholkonsum und dann einen blöden Glaubenssatz drüber, bis ich schließlich angefangen habe.
Ja, bei mir ist es leider dummerweise andersrum gelaufen. Ich habe sehr früh relativ früh angefangen, Basketball zu spielen.
Okay.
War dann, wie andere sagen, auch relativ gut drin, habe auch so Auswahl und so weiter gespielt in der Jugend. Mhm. Nur leider kamen dann die Jahre so mit 17, 18, 19, wo ich dann den Alkohol für mich entdeckt habe und dann litt leider der Sport etwas drunter.
Ja. Also Alkohol und Sport ist keine gute Kombination. Außer Gewichtheben in der 1-Liter-Klasse, das geht vielleicht noch, aber sonst.
Ja, dann lass uns doch mal zu deinem Buch kommen, was ja dann auch, wenn dieser Podcast erscheint, voraussichtlich in der nächsten Woche, am 7. März, soll es ja rauskommen.
Mhm. Wir
nehmen heute übrigens auf, sind wir vorhin auf, vorhin ist ja Valentinstag. Guck mal, da treffen wir uns, ist doch Wahnsinn.
Ja, krass.
Und also für alle, die ihren Liebsten vielleicht noch was schenken wollen, hier schon mal der Buchtipp. Ich durfte es ja schon lesen, ihr habt es mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, aber sag doch mal, wo kommt der Titel her und warum, so ein kleiner Pitch, sollte man sich jetzt, wenn man vielleicht auch schon alle anderen Bücher von dir gelesen hat, ausgerechnet dieses Buch noch lesen?
Also der Titel kommt tatsächlich aus dieser Parallele zwischen dem Kampfsport und dem Unternehmersein. Ich glaube, beim Kampfsport gibt es einerseits alles, was mit Technik zu tun hat. Also welchen genauen Bewegungsablauf mache ich bei einem Schlag, bei einem Tritt, bei einem Block und so weiter. Das ist alles Technik. Das Gleiche habe ich beim Unternehmersein auch. Wie entwickle ich eine Strategie? Wie mache ich einen Sales Funnel? Wie baue ich ein Führungssystem auf? Das sind alles technische Teile. So, wenn ich jetzt aber nur die Technik kann und dann in Kampf soll, und nicht gelernt habe, mit meiner Angst umzugehen und mit meinen Emotionen umzugehen oder meiner Wut oder was auch immer dann auftaucht, dann werde ich diesen Kampf mit absoluter Sicherheit verlieren. Und das Gleiche passiert beim Unternehmer auch. Es gibt also sozusagen den äußeren Weg der Methoden, der Technik und den inneren Weg, wie gehe ich mit mir selbst um. Ich kenne Leute, die haben zig, also wirklich 20, 30 Bücher über Strategie gelesen. Die wissen genau, wie es geht, haben aber keine vernünftige Strategie ausgearbeitet. Warum? Weil sie Angst haben, sich auf eine Zielgruppe zu fokussieren, weil, oh, das ist ja gefährlich und könnte ja was passieren. Wenn ich mich noch nicht auf eine Zielgruppe fokussiere, kommt keine Strategie raus. Oder Leute, die haben alle Führungsbücher gelesen, aber oh, wenn sie dem Mitarbeiter mal sagen, das gefällt mir jetzt aber nicht, dann könnte der ja kündigen, oh Gott, und funktioniert auch nicht. Das heißt, ich muss lernen, mit mir selbst umzugehen. Das heißt, ich habe ein Training der Methoden und ich habe ein Training von mir selbst. Und das ist bei Kampfsport und Unternehmern sehr ähnlich. Das war so der eine Teil. Und der zweite Teil, ich glaube, es gibt im Kampfsport gibt es eine Reihenfolge, wie ich bestimmte Dinge lerne. Da habe ich ja zuerst den Gelbgurt und dann je nach Kampfsportart unterschiedlich den Grüngurt oder Orangengurt und so weiter, bis ich irgendwann mal beim Schwarzgurt bin. Und das Gleiche gilt beim Unternehmer auch. Das fängt mit einer Art Grundlage an und nach kommen weitere Disziplinen dazu. Ich glaube, die wichtigste Grundlage für die meisten Unternehmer ist, sich erstmal aus so einer Art Zwangssituation rauszubewegen, also viel zu viel arbeiten, Zwangssituation leeres Konto und Zwangssituation, ich arbeite mit einem Kunden, den ich eigentlich gar nicht mag oder mit einem Mitarbeiter, mit dem ich nur Stress habe. Ja, ganz viele Zwangssituationen, in denen ich irgendwann bin. So, und sich dort erstmal rauszubewegen, ist für mich die Grundlage, um alles weitere danach zu entwickeln. So, nächster Schritt ist dann die Strategie. Wenn ich eine Strategie habe, ist dann die nächste Frage, okay, wie nehme ich denn jetzt mein Team mit? Dann komme ich zu Führung und Kultur. Und irgendwann muss ich mich ganz tief auch mit mir selbst beschäftigen und mir die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, um das, was wirklich in mir schlummert, zum Ausdruck zu bringen. Ich nenne das immer, ohne es allzu spirituell zu meinen, meine Seele zum Ausdruck bringen. Und dann, glaube ich, kommen wir langsam zum Schwarzgurt-Unternehmer, also jemand, der seine Seele zum Ausdruck bringt, aus der inneren Haltung der Ruhe agiert und damit das Leben seiner Kunden und Mitarbeiter und auch Familie und so weiter bereichert. Das ist so die Grundidee dahinter.
Okay. Und du erzählst, also du schreibst ja natürlich Fachbücher, aber ich finde, du schreibst ja immer ein bisschen anders, als jetzt klassisch Fachbücher geschrieben werden, weil du hast immer eine Geschichte drumherum.
Ja.
Wie ist die Geschichte bei der Schwarzgurt-Unternehmer?
Die Geschichte bei der Schwarzgurt-Unternehmer, das ist ein Unternehmer, der hatte ein Softwareunternehmen mit einem Partner zusammen, hat sich mit dem die ganze Zeit zerstritten, waren dann irgendwann mal 80 Stunden oder so und dann hat ihm der Arzt gesagt, ja, da Genauer gesagt, der Arzt hat ihm die rote Karte gezeigt und gesagt, wenn du so weitermachst, dann vorbei. Daraufhin hat er seine Anteile an seinen Partner verkauft, hing erst mal zu Hause rum. Mit der Familie hat es auch nicht richtig gut funktioniert. Und dann zu allem Überfluss starb dann noch der Vater von seiner Frau und der hat ein Hotel gehabt. So, und dieses Hotel jetzt dann auf Spur zu bringen, und zwar spielt es so in der zweiten Hälfte der Corona-Zeit, war ja nicht ganz unanspruchsvoll in dieser Zeit, ein Hotel auf Spur zu bringen. Das ist seine Aufgabe und die beginnt letzten Endes damit, erstmal für sich selber klar zu werden, wer will ich eigentlich sein? Was will ich eigentlich in meinem Hotel erleben, machen? Und ja, also ich gehe dort wirklich alles durch, von wie komme ich aus den Zwängen raus, über wie entwickle ich die Strategie, wie entwickle ich eine Kultur, wie entwickle ich mein eigenes Training, wie entwickle ich meine eigenen Gewohnheiten, wie komme ich zum Teamflow? Also das ist wirklich, ich würde sagen, das umfassendste Werk von meinen dann 4 Büchern, wenn ich den Franchise-Geber nicht mitzähle, wenn ich den mitzähle, sind es 5. Also da, wirklich das umfassendste. Und ich würde heute sogar empfehlen, jeder, der mich noch nicht kennt, sollte mit dem Schwarzgott-Unternehmer einsteigen, weil das ist wirklich auch auf der Höhe der Zeit, wo auch so Themen anklingen, die für viele interessant sind. Wie kriege ich eigentlich Speed in mein Unternehmen rein? Also wir haben ja gerade vor über künstliche Intelligenz gesprochen. Das wird alle möglichen Geschäftsmodelle durcheinander würfeln. Das wird die Qualifikation der Mitarbeiter durcheinander würfeln. Und wenn ich mir anschaue, wie bislang Strategien entwickelt wurden, da hat man sich so 2 Jahre Zeit gelassen, bis die Strategie so langsam anfing zu greifen. Und dann hat man 10 Jahre die Strategie verfolgt. Das kann man heute gerade mal vergessen. Also heute ist meine Zielstellung, wenn ich mit Leuten arbeite, von der ersten Idee bis nennenswerte Umsätze rumkommen, 3 Monate maximal. Mehr steht nicht mehr zur Verfügung. Dieses Jahr vielleicht schon noch, aber nicht mehr in 3 Jahren. Das heißt, ich muss lernen, Speed aufzunehmen. Das Gleiche gilt auch für die Entwicklung der Mitarbeiter. Auch da brauche ich entsprechend Speed, weil wenn sich alles immer schneller ändert, müssen sich die Mitarbeiter auch schneller anpassen. Und genau diese Themen werden im Buch eben angesprochen. Und sowas war natürlich 2008 im Weg zum erfolgreichen Unternehmer noch nicht drin, weil da stand das Problem noch gar nicht da.
Ja, cool. Also ist aber tatsächlich ja eigentlich für alle Gruppen geeignet, sowohl Menschen, die sich jetzt mit dem Thema Gründung auseinandersetzen wollen, absolut, als auch wenn man schon Unternehmer ist.
Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen in dem Fall. Meine bisherigen 3 Bücher, die waren alle spezifisch für Unternehmer. Ich glaube, dieses Buch ist das erste Mal auch für engagierte Mitarbeiter geeignet, weil ich habe bislang, die ersten 3 Bücher waren immer aus der Ich-Perspektive des Unternehmers geschrieben. Das habe ich diesmal nicht mehr gemacht. Das heißt, da gibt es jetzt auch noch die Perspektive von einer Mitarbeiterin, die aus ihrer Perspektive beschreibt, wie sie den Unternehmer erlebt, was nicht immer sonderlich günstig für den Unternehmer ausfällt. Und es gibt auch noch die Perspektive von der Frau des Unternehmers, die auch von ihrer Seite beschreibt, wie sie ihn erlebt, was auch nicht immer ganz günstig ausfällt. Und ich glaube, damit können sehr viel mehr Leute aus unterschiedlichen Perspektiven andocken, einerseits. Und andererseits, glaube ich, kriegen Unternehmer selbst nochmal andere Sichtweisen und erkennen, wie die Menschen um sie rum über sie denken. Und das ist auch sehr wertvoll.
Ja, cool. Klingt mega spannend. Also auf jeden Fall absolute Leseempfehlung. Ich habe jetzt noch 2 Kategorien hier in diesem Podcast, die ich standardmäßig immer habe. Die erste Kategorie nennt sich Freestyle. Hier konfrontiere ich dich einfach mit einer Aussage, im Wort, was auch immer. Und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Unternehmerische Freiheit.
Das ist das Lebensblut sozusagen vom Unternehmersein. Und für mich der Schlüssel schlechthin, warum ich das mache. Genau, die Freiheit, die Selbstbestimmung als Unternehmer.
Sehr schön. Glaubst du, dass man auch als Unternehmer immer ein bisschen Glück braucht?
Also Glück hilft auf jeden Fall, weil ich meine natürlich, ich kann Dinge beeinflussen, aber außen in der Welt geschieht auch einiges ohne uns. Und wenn beides dann zusammentrifft, sowohl die eigene Leistung als auch das Glück, dann kann ganz Großes entstehen. Wenn außen mal nicht so viel Glück ist, dann, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich würde mich nicht vom Glück abhängig machen. Also beispielsweise jetzt Corona war ja für viele nun gerade kein Glück. Trotzdem gab es Leute, die sind da relativ spielend durchgekommen, wie zum Beispiel mein Mitgesellschafter, von dem ich vorher gesprochen habe, und andere, die haben da echt gestruggelt. Und das hat dann wieder was mit den eigenen Fähigkeiten zu tun.
Okay. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du musst dich jetzt für das nächste entscheiden, ist schwierig, aber was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen muss?
Selbstreflexion.
Okay, sehr schön. Dann die letzte Kategorie nennt sich Props. Hier geht's einmal drum, dass ich dich bitte einmal, was ich eingangs schon sagte, dass ich jeden Gast immer bitte, ein Buch zu empfehlen, was ihn besonders inspiriert, motiviert hat, und einen Songtitel, der dich irgendwie besonders motiviert, inspiriert.
Also mit dem Buch ist jetzt echt eine schwere Frage, weil seit dieser Insolvenz habe ich etwa 1600 Bücher gelesen und davon haben mich viele inspiriert. Deswegen ist jede Auswahl immer unzureichend. Also ich könnte jedem eine andere Auswahl anbieten. Aber was mich wirklich stark beeinflusst hat, ist vom Hans-Georg Häusl, Brainview. Der hat damals für mich sozusagen, ich war vorher der rationale Programmierer, der die Welt rational erklärt hat und rational verstanden hat. Und der hat mir den Weg zu den Gefühlen und Emotionen eröffnet. Und ich habe plötzlich verstanden, der Mensch ist ein emotionales Wesen und auch alle Entscheidungen, die wir treffen, sind emotional. Und die Rationalität ist sozusagen die hinterher Rechtfertigung dessen, was wir emotional sowieso schon entschieden haben. Und diese Sichtweise zu eröffnen und die Emotionen zu verstehen, habe ich in diesem Buch gelernt. Und es war, also Neurowissenschaftler war für mich wirklich ein Schlüsselbuch.
Ja, sehr schön. Und ein Song?
Kann ich dir ziemlich eindeutig einen Song sagen. Der ist von Sia, Alive.
Okay, sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du meinen oder unseren Hörern jetzt in dem Fall mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich finde, wir haben tatsächlich alles angesprochen. Wir haben drüber gesprochen, schaff dir ein Umfeld, lern, trainier, Unternehmer zu sein. Das sind so die essentiellen Dinge. Reflektier dich selbst. Lies mein Buch, auch das haben wir angesprochen. Von daher, nö, habe ich eigentlich nichts weiter mehr.
Ja, das würde ich gerne aber nochmal aufgreifen. Natürlich lest das Buch, die Schwarzgott-Unternehmer, ja, und auch jedes andere Buch. Aber was, glaube ich, viele, viele immer vergessen, man wird, glaube ich, ich hoffe, das ist richtig, ich sage, nicht als Unternehmer geboren. Man kann es, wie du auch gesagt hast, man kann es lernen, man muss es lernen, man muss sich da rein entwickeln.
Ja, und absolut.
Da sollte man auch ehrlich zu sich sein, nicht zu hart zu sich selber sein, sich natürlich reflektieren, immer wieder hinterfragen, aber sich immer wieder die Chance geben, hey, ich kann das alles lernen. Es ist doch keinem Unternehmer vom Himmel gefallen, um mal so einen schlechten Spruch zu bringen. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht.
Danke auch, Thorsten. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte eine Menge beitragen und
definitiv
ein paar Ideen mitgeben.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Cool, danke.
Das war er, der Real Talk mit Stefan. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dem Real Talk herausziehen. Wenn ihr noch mehr über Stefan, über seine Arbeit wissen möchtet, wenn ihr vielleicht mal ein Seminar besuchen möchtet oder ein Coaching in Anspruch nehmen möchtet, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr alle relevanten Links zu Stefan Homepage, zu seinem Podcast, den ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich bin draußen, wie ganz liebe nachträgliche Geburtstagsgrüße zum 60. Geburtstag von Stefan. Ich hoffe, du hast ordentlich gefeiert. Und ich bin draußen, wie ganz liebe Glückwünsche zur Hochzeit von Dilan und Sascha. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.